Bremen Plus. Pop-up mit Ben Bukes.
In Deutschland soll noch im Sommer allen ein Impfangebot gemacht werden können. Wenn alles klappt, könnte dann also bald echt schon eine Herdenimmunität hergestellt sein. So ist es in Deutschland, in einem reichen Industrieland. In vielen ärmeren Ländern der Welt sieht das ganz anders aus. Da sagen die Prognosen, dass es noch Jahre dauern wird, bis ein erheblicher Teil der Bevölkerung geimpft ist. Wir wollen uns das gleich im Detail anschauen und schauen nach Kenia. Wir schalten sogar hin in die Hauptstadt Nairobi und lassen uns mal erklären, wie das Impfen in einem eher ärmeren Land so läuft. Gleich hier im Pop-up.
Bremen Plus. Pop-up.
Das Impfen gegen Covid-19 geht zu langsam, ist zu schlecht organisiert, überhaupt wurde viel zu wenig Impfstoff bestellt und jetzt hing ich auch noch eine Stunde in der Warteschleife, um einen Impftermin zu vereinbaren. Solche Vorwürfe gegen die Impfkampagne in Deutschland hört man immer wieder. Über derartige Beschwerden können Menschen in vielen ärmeren Ländern wahrscheinlich nur den Kopf schütteln. Dort geht's oft nur sehr schleppend los mit den Impfungen, während hierzulande bald 30% die erste Spritze bekommen haben. Am weitesten hinten liegt im weltweiten Vergleich der afrikanische Kontinent. Insgesamt sind da höchstens 2% der Menschen zum ersten Mal geimpft. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist Weltreporterin Bettina Rühl. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie reagieren denn jetzt Kenianer, wenn sie mitbekommen, welche Probleme in Anführungsstrichen Industrieländer wie Deutschland beim Impfen haben?
Also die Details von den zum Beispiel Schwierigkeiten, einen Impftermin zu bekommen, verfolgen sie nicht. Tatsächlich ist es so, dass das hier sehr viel besser funktioniert. Diejenigen, die jetzt in der Prioritätsgruppe sind, die dran ist, die gehen einfach dahin. Dann wird im Personalausweis geglichen, ob sie berechtigt sind oder nicht. Und dann geht es auch schon los. Also diese Probleme hätten sie nicht. Dafür haben sie andere. Es gibt nämlich kaum Impfstoff. Tatsächlich 1,2 Millionen Dosen bekommen, die jetzt verimpft werden, schon größtenteils verimpft worden sind. Aber danach gibt es dann auch erstmal nichts. Das heißt, im Moment verimpft die kenianische Regierung alles, ohne eine zweite Dosis zurückzubehalten. Es ist auch AstraZeneca hier, was natürlich ein Risiko ist, ob dann überhaupt noch die zweite Dosis rechtzeitig kommt.
Das heißt, man kann sagen, Kenia ist eigentlich gut vorbereitet gewesen aufs Impfen und organisiert das auch gut, aber es mangelt einfach am Impfstoff.
Ja und nein. Also Kenia ist erstens auf dem Kontinent eins der Länder, das relativ gut organisiert ist, aber zum anderen ist auch in der Hauptstadt Nairobi besser als in den Landkreisen, den Counties. Also da gibt es schon auch einige, wo die Verteilung nicht so gut funktioniert hat. Nach dem, was man hört, liegen die Dosen da auch ein bisschen fest aus verschiedenen Gründen. Also die Kenianer haben durchaus auch Vorbehalte. Also sie kriegen schon mit, was international diskutiert wird an Nebenwirkungen. Also nicht nur über Impfreaktionen, sondern eben auch die Nebenwirkungen, die Thrombosenbildung und so weiter. Also es gibt hier auch auf dem Kontinent viele Vorbehalte, sodass auf dem Land das Zögern größer ist als in der Hauptstadt.
Bei uns ist ja nun das Ziel, im Sommer soll allen ein Impfangebot gemacht werden können. Da bewegt sich Kenia wahrscheinlich in einer ganz anderen Zeitspanne. Wie sehen da die Prognosen aus? Wann könnte eine Herdenimmunität erreicht werden?
Also die jetzige Planung läuft bis Juni 2023. Dann sollen 30% der Erwachsenenbevölkerung geimpft sein.
Ja, das ist also wirklich ein ganz anderer Zeitrahmen. Du hast ja nun auch einen Überblick über die Impfungen in anderen afrikanischen Ländern. Das eine Problem ist ja zu wenig Impfstoff, das es eben zum Beispiel in Kenia gibt. Aber dann gibt es auch noch ein ganz anderes Problem. Manche Länder haben Impfstoff, können den aber gar nicht so richtig gebrauchen, habe ich gelesen.
Ja, das stimmt. Also gebrauchen können sie ihn schon, aber schaffen die Logistik nicht zum einen. Also viele Länder haben von der Infrastruktur auch sehr viel größere Probleme als Kenia. Gerade auf dem Land ist es extrem schwierig. Oder aber, also zum Beispiel Sierra Leone, Westafrika, sagt, die Dosen, die es bekommen hätte, hätten beim Eintreffen überhaupt nur noch eine Haltbarkeit von 2 Wochen gehabt. Ich meine, dass man das nicht schafft, das ist absolut nachvollziehbar. Das heißt, die haben 96.000 Impfdosen erhalten und ein Drittel davon offenbar ist kurz vorm Ablaufen und wird wahrscheinlich so schnell gar nicht verimpft werden können. Und so geht es auch anderen Ländern. Also Malawi und Südsudan haben angekündigt, etliche, also ein paar 10.000 Dosen zu vernichten, weil sie schon abgelaufen sind. Südsudan will 60.000 abgelaufene Dosen vernichten. Das ist natürlich dramatisch, wenn man bedenkt, wie knapp der Impfstoff auf dem Kontinent ist. Kongo seinerseits, die Demokratische Republik Kongo, will 1,3 Millionen Dosen abgeben von den 1,7 Millionen, die es bekommen hat, weil da eben die Regierung jetzt schon absieht, dass sie das vermutlich gar nicht ausreichend schnell impfen kann. Und hat es nun anderen afrikanischen Ländern angeboten, die es offenbar auch gerne nehmen. Also das ist natürlich dann eine schlechte Lösung, weil Kongo nicht genug impft, aber eine gute, dass der Impfstoff wenigstens genutzt wird.
Und bei vielen Menschen ist, glaube ich, auch das Interesse an der Impfung nicht so groß. Also es gibt, glaube ich, wirklich viele Menschen, habe ich so gelesen, die sich nicht impfen lassen wollen. Warum genau? Sind das nur diese Nebenwirkungen, von denen man hört?
Viele Menschen hier haben ganz andere Probleme. Einerseits, also das heißt natürlich, hier auf dem Kontinent ist die Epidemie noch nicht so dramatisch angekommen wie damals in Italien, wie jetzt in Indien. Also bisher kommt der Kontinent recht glimpflich davon. Aber weil das so ist, nehmen die Leute, also viele Menschen das auch in gewisser Weise nicht ernst und sagen zum Beispiel, Ebola ist doch viel schlimmer. Also wahr daran ist, es gibt hier viele Krankheiten, die viele, viele tausend Todesopfer fordern, schon Malaria, aber auch Masern, Ebola und über die wir viel weniger berichten. Aber die Menschen kämpfen mit ganz anderen Sachen. In Kenia höre ich auch oft, dass die Menschen sagen, also Covid ist für uns vor allem ein wirtschaftliches Problem und wir haben viel mehr Angst davor, an Hunger zu sterben, infolge der wirtschaftlichen Beschränkungen und so weiter, als am Virus zu sterben.
Vor allem die Impfstoffverteilung weltweit ist ungerecht, das muss man so sagen. Dabei ist die Pandemie aber ja eigentlich gerecht, denn es muss auf der ganzen Welt geimpft werden, sonst entstehen vielleicht irgendwann neue Mutationen, gegen die dann die Impfstoffe gar nicht mehr helfen und dann würde alles von vorne losgehen. Daher haben ja im Prinzip auch die reichen Länder ein Interesse daran, dass die Ärmeren auch möglichst schnell viele impfen können. Siehst du da irgendeine Chance, dass es am Ende zum Beispiel in Kenia vielleicht doch schneller gehen könnte, als die bisherigen Prognosen sagen, also erst Mitte 2023?
Also das würde nicht zuletzt davon abhängen, ob man die Produktionsstätten erweitern kann. Also das hängt wiederum an den Patenten. Es gibt viele Forderungen, dass Patente aufgehoben werden, dass aber halt auch andere Hersteller diesen Impfstoff oder diese Impfstoffe produzieren dürfen. Ich bin da nicht sehr optimistisch, dass das passieren wird. Es muss ja auch alles relativ schnell gehen, müsste schnell gehen, darum geht es ja gerade und das sehe ich nicht. Also eher halte ich es für wahrscheinlich, dass vielleicht dann doch die reichen Länder, die ja auch zum Teil mehrfach bestellt haben, etwas abgeben von dem, was sie dann eben tatsächlich doch nicht brauchen.
Über das Impfen in Kenia und anderen afrikanischen Ländern habe ich mit Bettina Rühl in Nairobi gesprochen. Und wenn man so hört, wie es in anderen Ländern vorangeht mit dem Impfen, dann überlegt man sich vielleicht einmal mehr, ob man sich über das Impftempo in Deutschland beschwert. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bremen Plus. Pop-up.
So, wir machen jetzt mal ein kleines Oscar-Quiz. Die Oscars wurden ja am Sonntag vor einer Woche verliehen in Los Angeles. Wer wurde beste Hauptdarstellerin? Ja, das könntet ihr vielleicht in den Nachrichten gehört haben. Frances McDormand, beste Regie. Den Namen Chloe Zhao, die hat ihn gewonnen. Den könntet ihr auch schon mal gehört haben, die chinesische Regisseurin. Und jetzt wird's richtig knifflig. Bestes Szenenbild. Ja gut, also da stehen jetzt wahrscheinlich bei euch, bei den meisten von euch, große Fragezeichen im Kopf. An die Namen kann man sich nun wirklich nicht erinnern. So ist das. Szenenbildnerinnen und Szenenbildner sind nicht gerade die, die es zu Starruhm bringen. Dabei käme ohne ihre Arbeit kein einziger Spielfilm zustande, außer man würde einfach vor weißen Wänden drehen. Aber das wäre jetzt nicht so wahnsinnig realistisch. Wally Müller stellt den vielleicht meist unterschätzten Beruf im Filmbusiness vor.
Mordkommission, guten Tag.
Mord? Es wird auch ein Unfall. Ich meine, wir alle haben es gesehen, das zu klären sind wir hier.
Ein Filmstudio, in dem soeben der Schauspielstar vom Scheinwerfer erschlagen wurde. Eins von hunderten Motiven, das Uli Hanisch für die Serie Babylon Berlin vorbereiten musste. Als Szenenbildner ist er für das Erscheinungsbild des Films oder der Serie verantwortlich. Er muss mit seinem Team die richtigen Drehorte finden und ausstatten. Wenn das Publikum dann in die fiktive Welt eintaucht und die viele Arbeit dahinter gar nicht sieht, hat Hanisch sein Ziel erreicht. Es ärgert ihn nur, wenn er als Kunsthandwerker abgetan wird.
In erster Linie versteht sich der Szenenbildner natürlich als Teil der Geschichtenerzähler, der Filmemacher, ja,
Weil man fängt ja im Prinzip sehr früh an, mit einem Regisseur, mit einem Drehbuchautoren über eine Geschichte zu reden und dann sich auszudenken, wie man die jetzt sozusagen aus der Gedankenwelt in eine tatsächliche Welt transportieren kann.
Mit gründlicher Recherche zur jeweiligen Epoche beginnt die Arbeit an jedem Szenenbild. Uli Hanisch, der als Werbegrafiker angefangen hat, reist nun schon seit gut 30 Jahren mit Filmen durch die Zeit. Für das Parfüm ins Paris des 18. Jahrhunderts, für das Wunder von Bern in die 1950er Jahre und für die vierte Babylon-Berlin-Staffel rekonstruiert er gerade wieder das Berlin der Weimarer Republik. Nicht er allein natürlich. 60 bis 80 Leute sind damit beschäftigt. Grafiker und RequisiteurInnen, Bau- und Maltrupps. Ein oder zwei Wohnungen müssen sie pro Tag einrichten.
Das heißt, wir haben so zwischen 5 und 15 Umzüge pro Woche.
Ein paar Nummern kleiner geht's in Bremen zu, wo derzeit eine neue Tatort-Episode gedreht wird.
Und bitte. Wo waren Sie gestern um 22 Uhr und kannten Sie den Verstorbenen?
Anja Badek gehört hier als Szenenbildassistentin zu einem fünfköpfigen Ausstattungsteam. Ihr Werdegang zeigt, was man für den Job idealerweise braucht. Handwerklich-technisches Geschick, sie hat eine Ausbildung zur Kfz-Elektrikerin gemacht und eine künstlerische Ader. Sie ist auch Tanzpädagogin mit inzwischen abgeschlossenem Filmregiestudium. Die Räume, die Anja Badek einrichtet, charakterisieren immer auch die Figuren, die darin wohnen oder arbeiten.
Naja, zum Beispiel hatten wir eine Villa, die wir eingerichtet haben und das erzählt eine ganz lange Familientradition. Und da trifft sozusagen alt auf modern und das erzählt wahnsinnig viel über die Figuren, was wir für ein Interieur aussuchen. In dem Fall war das eben ganz lange Tradition, Tabakhandwerk.
Das meiste Mobiliar wird beim Film- und Theaterfundus ausgeliehen. Am Ende ist die Villa der Tabakhändler so lebensecht, dass man sofort einziehen könnte.
Die Schränke sind mit Kleidung ausgefüllt. Man kann alles aufmachen, man kann überall drauf sitzen. Man konnte das Wasser trinken und sogar unsere Zigarren rauchen in dem Fall.
Was Szenenbildner Uli Hanisch dann auch sehr belustigt, ist die Vorstellung, die Außenstehende oft von Kulissen haben, von wegen Pappmaché. Daraus hätte man den Berliner Straßenzug im Studio Babelsberg nun wirklich nicht bauen können, sagt er.
Da sind 5000 Tonnen Stahl verarbeitet worden als Unterkonstruktion und Fenster sind natürlich aus Glas und so weiter. Und dann kommt uns immer das so komisch vor, warum sich jemand vorstellt, dass irgendwie da alles aus Pappmaché ist. Wie soll das denn halten?
Dass in Hollywood neuerdings reale Landschaften durch riesige LED-Screenwände ersetzt werden, macht Hanisch keine Sorgen. Technik kann seine Tätigkeit ergänzen, aber nie ersetzen, da ist er sicher. Und weil er um seinen Anteil an der Filmkunst weiß, trägt er mit Fassung, dass die Arbeit der Szenenbildner und Bildnerinnen nur selten richtig gewürdigt wird.
And the Oscar goes to Mank, Donald Bramberg, Production Design and Jan Pascal, Set Decoration.
Ja, da wurden sie mal gefeiert, die Leute von der Abteilung Szenenbild. Interessanter Beruf, den Walli Müller euch da vorgestellt hat.
Bremen Plus. Bremen Plus.
Wenn die Ministerpräsidentinnen und die Kanzlerin in letzter Zeit zu ihren Corona-Konferenzen zusammengekommen sind, dann ging es da um wichtige Themen wie private Kontakte, die Arbeitswelt mit Homeoffice und natürlich auch die Schulen. Aber könnt ihr euch erinnern, dass da mal Beschlüsse zum Thema Hochschulen und Universitäten gefasst wurden? Ich habe den Eindruck, das war so gut wie nie Thema in den Beratungen, obwohl ja immerhin fast 3 Millionen Menschen an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind. Viele von ihnen starten gerade schon in das dritte Semester, das komplett online stattfindet, also nur am eigenen Schreibtisch. So geht es auch Antonia Winkler, 19 Jahre alt. Sie studiert das vierte Semester Volkswirtschaft in Heidelberg und ihr wurde dieses Online-Studieren zuletzt irgendwann zu viel. Und seitdem engagiert sie sich zusammen mit anderen Studierenden bei der Protestinitiative Hashtag Online-Lehre, also Lehre mit Doppel-E. Hallo Antonia.
Hallo.
Du hast ja 2019 noch ein Semester Normalität erlebt an der Uni. Was fehlt dir jetzt am meisten beim Online-Studieren?
Ich würde sagen, das, was mir am meisten fehlt, ist auf jeden Fall der Austausch mit anderen Studierenden, sei es von meinem Fach oder vielleicht auch in anderen Fachrichtungen, neue Leute kennenlernen, sich mit denen auszutauschen, war irgendwie schon ein sehr großer Bestandteil vom Studieren, egal ob über inhaltliche Themen aus meinem Fach oder einfach auch nur so mal unterhalten. Und das ist so eine Sache, die geht da halt jetzt komplett verloren, wenn alles immer nur online ist.
Ja, und abgesehen von diesem sozialen Aspekt jetzt mal und auch diesem Austausch, der fehlt, wie erlebst du das Studium selber? Also zum Beispiel auch im Homeschooling hängt ja total viel vom Engagement des Lehrers oder der Lehrerin ab. Das dürfte ja auch an der Uni so sein. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, total. Also es geht wirklich auseinander. Es gibt Professoren, die sind total engagiert und geben irgendwie drehen irgendwelche Vorlesungsvideos vor und machen das mit einem Greenscreen und es wirkt alles total professionell. Und dann gibt es noch Fragen- und Antworten-Sitzungen, die wirklich live sind. Und dann gibt es eben auch so das komplette Gegenteil. Manche geben einem dann einfach nur einen Text, den man lesen soll. Und das ist dann halt wirklich komplett alleine zu Hause sitzen und Texte lesen, ohne irgendeinen Input von einem Prof.
Was ist dir denn lieber, wenn das so live ist über Videokonferenz, was ja offenbar eher seltener ist, oder wenn du dir was downloaden kannst?
Ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Also ich habe auch Dinge an der Online-Lehre jetzt schätzen gelernt, wie eben zum Beispiel, dass man Videos mehrere Male angucken kann. Aber der Anreiz, wirklich aktiv mitzumachen, ist natürlich höher, wenn man auch live bei einer Vorlesung dabei ist und auch direkt Fragen stellen kann.
Jetzt engagierst du dich mit anderen Studierenden bei der Initiative Online-Lehre, habe ich schon gesagt. Was genau sind eure Forderungen? Also eine einfache Rückkehr zum Normalbetrieb ist im Moment natürlich nicht so realistisch. Was wünscht ihr euch konkret?
Also unsere Hauptforderung ist auf jeden Fall, dass wir in den Stufenplan aufgenommen werden, beziehungsweise wirklich auch sinnvoll in den Stufenplan aufgenommen werden. Wir würden uns wünschen, dass es irgendwie differenzierte Aussagen dazu gibt, wann welche Art von Lehre möglich ist, wann ist die BIP offen, wann kann man wieder in kleinere Tutorien oder Sprachkurse gehen, die teilweise eine kleinere Größe haben als jetzt eine durchschnittliche Klasse, und wann kann man in eine große Vorlesung mit 200 Leuten wieder gehen. Und darüber hinaus fordern wir auch einheitliche Regelungen, damit allen Studierenden klar ist, was sind meine Rechte, wie sieht's aus, wenn ich mal jetzt eine Prüfung verhaue, muss ich dann irgendwie ein Semester länger studieren, wie wirkt sich das aus, darf ich ein Semester länger studieren, werde ich exmatrikuliert, das sind ja alles Themen, die einen auch beschäftigen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ganz viele Studierende auch finanzielle Unterstützung bräuchten oder psychosoziale Unterstützung. Und das wünschen wir uns auch, dass es zugänglich gemacht wird für alle Studierenden, dass es einfach geht und unbürokratisch ist und trotzdem effizient. Und die letzte Forderung, die wir noch hätten, ist, dass die Uni-Gebäude, die jetzt ja nicht genutzt werden, vielleicht anderweitig genutzt werden könnten. Dass man zum Beispiel sagt, wir erweitern die BIP um einen Hörsaal oder wir erlauben wieder Lerngruppen in kleineren Seminarräumen.
Jetzt müsst ihr aber auch erstmal auf euch aufmerksam machen. Das ist im Moment ja gar nicht so einfach, weil große Demos sind ja gerade nicht so angesagt. Wie macht ihr das? Was gab es für Aktionen bisher?
Also bisher hatten wir zwei Aktionen, die vor allem genau dazu da waren, dass eben Aufmerksamkeit für die Studierenden generiert wird. Das war zum einen eine Art Gedenkstätte auf dem Universitätsplatz in Heidelberg. Da konnte man seine Forderungen und auf Plakaten aufschreiben und niederlegen und sozusagen ja darum trauern, dass man nicht mehr in die Uni gehen kann. Und das andere war ein deutschlandweiter Banner-Drop, das dann so funktioniert hat, dass wir zusammen mit anderen Initiativen in Deutschland Banner an Studentenwohnheimen oder an den Universitäten aufgehängt haben, die dann auch unsere Forderungen beinhaltet haben.
Und ist eure Botschaft darüber angekommen? Hast du den Eindruck, es tut sich jetzt was?
Ja, also tatsächlich ist es auch so, dass in Baden-Württemberg im Stufenplan seit letzter Woche Hochschulen aufgeführt wurden, ne? Und dass auch die Frau Karliczek, unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung, heute Abend noch mal ein Gespräch mit Studierenden haben wird. Und da hoffen wir natürlich, dass das auch dazu führt, dass unsere Forderungen verwirklicht werden und von der Politik mal wirklich gehört werden.
Gab es auch schon konkretere Maßnahmen, also dass wirklich irgendwas geöffnet wurde, oder erstmal nur die Ankündigung, so irgendwann wird es weitergehen?
Es sind erstmal nur die Anforderungen oder beziehungsweise also es wurde gesagt, dass sich vielleicht in Zukunft was ändern würde. Aber es ist schon so, dass in Baden-Württemberg zum Beispiel die Bibliotheken auch wieder offen sind, was aber jetzt keine Konsequenz von uns war, sondern eine Konsequenz von anderen Studierenden.
Aber man merkt, es scheint mehr zum Thema zu werden. Antonia Winkler war das, Volkswirtschaftsstudentin aus Heidelberg. Sie engagiert sich bei der Protestinitiative Hashtag Online-Lehre, um auf die schwierige Situation von StudentInnen unter Corona-Bedingungen aufmerksam zu machen, die ja nur vom heimischen Schreibtisch aus studieren können gerade. Danke dir für deine Zeit und alles Gute.
Danke dir auch. Tschüss.
Ciao.
Bremen Plus. Pop-up.
Habt ihr am Freitag auch diesen Krimi gesehen? Also ich meine jetzt nicht eine Tatortwiederholung oder letzte Spur Berlin, sondern das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig. Das nenne ich deshalb Krimi, weil wer es gesehen hat, wird zustimmen. Das war ja ein ziemlich nervenaufreibendes Spiel über insgesamt 120 Minuten. Das ging ja in die Verlängerung. Und Leipzig war ja im Vorhinein des Spiels der eindeutige Favorit. Aber so eindeutig lief das Spiel dann nicht. Klar, man hat gesehen, Leipzig hatte mehr individuelle Qualität, aber Werder hat wirklich gut gegengehalten und sich vor allem auch sehr kämpferisch gezeigt. Das hat man ja in der Bundesliga so ein bisschen vermisst in letzter Zeit. Die ganzen Tore, also so viele waren es ja nicht, die 3 Tore, 2-1 ist es ausgegangen für Leipzig, fielen erst in der Verlängerung. In der 120. Minute stand es 1-1, also alles deutete auf ein Elfmeterschießen hin, und dann in der 121. Minute, also in der Nachspielzeit der Verlängerung, da fiel dann der Siegtreffer für Leipzig durch den frisch eingewechselten Emil Forsberg. Für Werder-Trainer Florian Kohfeldt ging es ja nicht nur um den Einzug ins Pokalfinale, sondern nebenbei auch noch um seinen Job. Denn die Verantwortlichen bei Werder hatten ihm ja erstmal das Vertrauen nur für dieses Spiel ausgesprochen, um erstmal zu gucken, wie es da so läuft. Und Florian Kohfeldt war jetzt nach dem Spiel sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, wenn er sich natürlich auch ein anderes Ergebnis gewünscht hätte.
Es war ein Wahnsinnsspiel von uns. Also eine Mannschaft mit so viel individueller Qualität so lange so zu bekämpfen, ist, glaube ich, das richtige Wort. Und trotzdem auch dann wieder ab und zu spielerische Akzente zu setzen, Torchancen rauszuspielen. Es ist einfach richtig, richtig bitter, dass das heute gegen uns läuft. Klar können wir Mut dafür rausschöpfen für die Liga, gar keine Frage. Aber verzeihen Sie mir, ich habe vor dem Anpfiff gesagt, ich bin Wettkämpfer und es geht nur um dieses Spiel. Und deshalb werde ich jetzt nicht irgendwas anderes erzählen. Ich bin bitterlich enttäuscht. Und stolz auf meine Mannschaft, aber bitterlich enttäuscht.
Trotz der Niederlage hat Kohfeldt die Trainerprobe aber auf jeden Fall bestanden. Gleich nach dem Spiel haben die Verantwortlichen erklärt, Florian Kohfeldt bleibt jetzt Trainer für die letzten 3 Spiele, die in der Liga noch kommen. Und das war für Kohfeldt auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Ja, es freut mich, weil ich auf jeden Fall das hier zu Ende bringen will. Und ich habe viel Energie und ich will auf jeden Fall mit dieser Mannschaft in der Liga bleiben. Und ich glaube, eine Mannschaft, so wie sie heute gespielt hat, kann kein grundlegendes Problem mit dem Trainer haben. Und solange das so ist, werde ich alles dafür tun, dass Werder Bremen in dieser Liga bleibt. Zusammen mit dieser Mannschaft, die Herz hat. Und das müssen wir in den nächsten Wochen zeigen.
Ja, das wäre dringend nötig, denn Werder hat in der Bundesliga aktuell nur noch 1 Punkt Abstand zum Relegationsplatz und auch nur noch 3 Punkte zum direkten Abstiegsplatz. Und leicht sind die Gegner auch nicht, die da jetzt noch kommen. Leverkusen kommt als erstes. Die stehen aktuell auf Platz 6, die Leverkusener. Und dann kommt Augsburg. Die haben nur 3 Punkte mehr als Werder, also auch noch Abstiegssorgen, können also auch jeden Punkt gebrauchen. Und dann als letztes noch Gladbach. Wer weiß, wie es läuft, die könnten sich eventuell noch Chancen auf internationale Plätze ausrechnen, heißt das Wort. Von daher könnten auch die noch mit Druck spielen. Also es wird nicht leicht. Hoffen wir, dass die Werderaner sich den Kampfgeist aus diesem Leipzig-Spiel bewahren. Und auch wenn man insgesamt sagen kann, Mann, mit Werder, das ist so anstrengend. Jedes Jahr landen wir wieder in diesem erbitterten Abstiegskampf. Man kann das Ganze ja auch positiv sehen. Wenn Werder eins kann, dann es spannend machen. Also ehrlich gesagt, für meinen Geschmack können sie das fast ein bisschen zu gut.
Bremen Plus Pop-Up.
Falls bei euch am 18. Mai ein Pop-Up drin steht, wie es ja sollte, dann streicht das bitte durch. Da wird es keine Sendung geben. Dafür könnt ihr euch umso fetter den 1. Juni markieren. Da sind wir wieder live on air. Dann ist es hoffentlich draußen auch warm und sonnig im Gegensatz zu heute. Das war's auch von mir für heute von diesem Pop-Up. Natürlich könnt ihr alles nachhören auf Spotify. Mein Name ist Ben Bukes.
Bremen Plus. Bremen Plus.